Lebensweg. Auf meinem Lebensweg, als ich befreundet war mit Judith, da haben wir Fernbeziehung gehabt. Ich bin nachher nach Frankfurt gefahren und wir haben das außen im Zimmer getrennt gehalten und dann bin ich immer in der WG bei ihrer Freundin geschlafen. Die hatten ein paar Jungs gehabt, die haben da eine WG gehabt, da habe ich gepennt. Und da war einer dabei, der hieß Flo. Und das war echt der Hammer. Der Typ, ich war dort und ich wusste gleich, wo sein Herz schlägt. Für elektrische Zahnreinigung. Der hat bei Oral geschafft, Oral Pro, jetzt wird es Schleichwerbung, aber egal, kommt eh noch gleich was anderes. Aber bei Oral B gearbeitet und hat da gesagt, hey, das ist das beste Ding ever und was weiß ich. Und ist da richtig abgegangen mit dem Ding. Ich habe gedacht, der ist auch ein witziger Typ. Hab den dann auch nicht mehr groß gesehen. Juden und ich haben geheiratet und was weiß ich. Und letztens irgendwann kriege ich mit, der Typ ist nicht mehr bei Oral-B. Sondern der war im Höhle der Löwen, sagt das jemand was? So eine Sendung für Investoren. Mit einer eigenen elektrischen Zahnbürste. Namens Happy Brush. Und ich gedacht, wie cool ist der drauf? Und da habe ich dann ein bisschen geguckt, was das so ist, was dem sein Lebensweg gemacht hat. Und der hat da richtig fett eine Firma aufgezogen, die ganz schön steil geht. Also der hat es cool gemacht und was weiß ich, kann man inzwischen auf Amazon und was weiß ich wo kaufen. Wo ich gedacht hätte, solche Lebensgeschichten, die finde ich cool. Wenn so der Kleine sich gegen der Große durchsetzt, jawohl, da bin ich voll dabei. Wenn sowas richtig steil geht, sagt man so im Jugenddeutsch, wenn ihr Ältere das mal hört, die Jungen sagen, oh, das geht voll steil, das meint, die haben Erfolg. Kann man auch sagen, die haben Erfolg, aber die Jungen sagen halt, es geht steil, aber egal. So eine Geschichte habe ich euch heute auch. So ein Lebensweg, wo was ganz schön steil geht. Ich lese euch den Predigtext. Wer gute Augen hat, kann mitlesen. Steht Johannes. Genau. Ansonsten gut zuhören. Johannes 12, 20. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortet ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und es stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, das soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn abermals verherrlichen. Ich bete. Und Herr Jesus, das ist dein Wort und das schließt uns auf. Hilf mir beim Reden, dass es deine Worte sind und hilf beim Hören. Amen. Ja, zugegebenermaßen jetzt nicht so der Text, wo eine Bewegung steil geht, oder? Eher so die zweite Hälfte eher ein bisschen depressiv. Also in den Augen der Jünger zumindest. Die haben es auch nicht geschnallt, was da gerade geht. Aber wenn man sich so diese Bewegung von Jesus anschaut, so seine Jünger, von der Perspektive von seinen Jüngern, dann geht es da ganz schön steil. Denn da war so dieser Weg, der war ganz schön holprig gewesen. Und da hat er sich mal, war er gewesen und er wurde beinahe gesteinigt und sie mussten weg aus Jerusalem, weil es zu gefährlich wurde. Aber dann kommt so ein Wendepunkt. Es kommt ein Wendepunkt, als Maria und Martha nach Jesus schicken und sagen, du, dein Freund, der liegt im Sterben, komm schnell, hilf, der Lazarus. Und dann macht er sich auf, wieder dort in der Nähe von Jerusalem. Die anderen Jünger sagen, das kannst du nicht machen, wir gehen in den sichere Tod und so. Aber dann geht es zurück nach Jerusalem und dann kennen wir die Geschichte und dann endet diese Geschichte völlig, was keiner gedacht hätte. Der Lazarus, der schon stinkend im Grab liegt, steht wieder auf. Und das zieht Kreise. Da kommt dieser königliche Einzug, der was mit dieser Auferweckung vom Lazarus zu tun hatte. Die Leute, es hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Und die Leute waren Feuer und Flamme für Jesus. Der Messias zieht ein. Und so geht es da ganz schön steil weiter. Und das Nächste ist, was wir hier jetzt in diesem Text lesen. Wir wollten gern Jesus sehen. Und das sagt nicht irgendjemand, das sagen die Griechen. Es geht raus aus Jerusalem, es geht hin zu den, wahrscheinlich waren es Proselyten. Also Proselyten hieß, das waren tatsächlich Griechen, die aber dem jüdischen Glaube anhingen, konnten natürlich jetzt nicht richtig Juden werden, weil das per Geburtsrecht ging. Aber sie haben sich an diese jüdische Gemeinde gehalten und deshalb waren sie nach Jerusalem gekommen. Und die bekommen was mit von diesem Jesus und sagen, hey, wir wollen gern diesen Jesus sehen. Und dann gehen sie da auf Philippus und Andreas zu. Zwei Namen, griechische Namen wahrscheinlich, weil sie gedacht haben, hey, die können uns da irgendwie hinbringen. Und die zwei, die waren begeistert, die sind, haben sich aufgemacht, beziehungsweise der eine zum anderen gegangen, komm, komm mit, wir gehen zu Jesus und so weiter. Weil, hey, guck mal, was da gerade passiert. Seit dieser Auferweckung vom Lazarus, da geht's steil hier. Die Leute sind Feuer und Flamme und wir gehen jetzt nach Jerusalem und dann wird's passieren, dass nämlich Jesus dieses Königreich aufrichtet und dann schmeißt er die Römer raus. Das ist jetzt nicht mehr lang, wir sind da richtig steil dran. Und dann sind sie bei Jesus und Jesus antwortet hoffnungsvoll. Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Und gefühlt, die zwei Jünger, yes, jetzt geht's ab. Aber jetzt machen wir uns mal bereit. Nur dann hat Jesus nicht aufhören mit Reden. Sondern dann ging's irgendwie ganz anders weiter. Nicht Römer rausschmeißen, sondern dann kommen plötzlich folgende Worte. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt's allein. Und jetzt, gell, es ist ein bisschen blöd, wir wissen ja, wie es jetzt ausgeht. Und das ist beim Bibellesen manchmal so hinderlich. Also jetzt im Neudeutsch sagt man das Spoilern, wir wissen schon, was kommt. Also da. Aber worauf er anspielt, ist, da muss was sterben. Und die Bewegung geht steil. Er wird ausgeliefert werden, er wird verlassen werden, gedemütigt, gefoltert, Schmerzen, Leiden, gekreuzigt. Und anstelle, dass die Bewegung steil geht, geht steil ans Kreuz. Tod am Kreuz. So ganz anders. Und ist das jetzt bitte verherrlicht? Das ist so ganz anders. Ja, klar, Jesus. Aber das finde ich in dieser Geschichte so krass, vor allem wenn ich mich hineinbegebe, wenn ich jünger bin. Wie das für die war, was da passiert. Und diese Ankündigung zu bekommen und das auch zu verstehen, die Jünger haben es ganz sicher nicht verstanden. Ganz sicher nicht. Die standen da wie die Griechen auch und haben gedacht, ich frage, ich will gern diesen Jesus kennenlernen und was sagt der mir? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wie kann ich es denn richtig verstehen? Wie kann denn Verherrlichung sein, dass Jesus stirbt? Also, habt ihr euch schon mal vorgestellt, was Herrlichkeit ist? Also ich habe so ein Bild bei mir mit Herrlichkeit in Verbindung. Und das hat was mit Afrika zu tun. Ich war im Missionseinsatz in Afrika und dann haben wir Evangelisation gemacht, das war auch klasse. Aber so ein Highlight war für mich, ich bin dann in die Victoria-Wasserfälle gekommen. Missionar uns davor vorbereiten und hat gesagt, zieht eure Badeklamotte an. Menschen denken, wie ist denn der unterwegs und so. Und dann ist das so eine 1,2 Kilometer lange Schlucht und gegenüber ist dann einfach nochmal so ein Weg oder geht so eine Brücke zu so einer Insel rüber und dann geht's halt, was weiß ich, 100 Meter in den Graben rein. Und wir sind da gelaufen Und er hat gesagt, so ab jetzt sollte er kein Foto mehr mitnehmen. Ja, haben wir auch nicht gemacht. Und dann wussten wir, warum. Wir sind über diese Brücke gelaufen und ich war innerhalb von 2 bis 3 Sekunden auf die Unterhose nass. Dann ist dieser Wasserschwall von unten hochgekommen. Und jetzt fragt ihr euch, hä, was hat das jetzt bitte mit Herrlichkeit zu tun? Ich muss euch sagen, ich war selten so berührt von Gottes Schöpfung und ich habe über die Schöpfung was von Gottes Herrlichkeit erlebt. Zu sehen, das, was da passiert und das Wasser hört nicht auf zu fließen, sondern auch nachts. Ich war in Amerika, da gibt es so eine kleinere Nummer, Niagara-Wasserfälle. Dann kam ein Amerikaner und meint, stelle die eigentlich nachts ab. Der hat es ernst gemeint, ich habe gedacht, Kopf geschüttelt. Nee, natürlich nicht, es läuft, ah, wo kommt denn das ganze Wasser her? Ja. Großartigkeit und Herrlichkeit Gottes. Und allein das ist nur Schöpfung und Gottes Herrlichkeit ist noch viel größer und viel herrlicher. Aber jetzt sagt Jesus hier, hey, Weizenkorn stirbt. Sterben Jesu? Verherrlichung? Es geht aber weiter, was sie hier sagt, nämlich da heißt, was er da ansetzt, wenn es aber erstirbt, dann bringt es viel Frucht. Und da brauchst du einen Perspektivwechsel, um das zu verstehen. Die Jünger haben das hier gesehen. Schmerzen, Leid, diese Leidesankündigung, die er ja schon vorher gemacht hatte. Aber jetzt brauchst du einen Perspektivwechsel. Und jetzt drehen wir den Berg gefühlt mal rum, weil der Berg hat was verdeckt. Die Bewegung geht steil ans Kreuz weiter. Und jetzt wissen wir ja, wie es geht, gell? Und das hindert uns manchmal, das auch wieder wahrzunehmen, wie das in dieser Situation, wo dieser Text spielt, war. Was danach kam, war die Auferstehung. Und dann ewiges Reich Gottes. Und dass Jesus aufgefahren ist in den Himmel. Und das kennen wir schon, gell? Aber interessant ist, dass in den anderen Evangelien ist vor allem die Auferstehung mit der Verherrlichung auch gemeint. Aber bei Johannes spitzt sich zu aufs Kreuz. Er sagt, nein, nicht, dass wir mal dahin sind, ist die Verherrlichung Jesu, sondern dort am Sterben Christi, da findet sich die Verherrlichung Jesu wieder. Und das fordert mich in meinem Denken heraus. Und gleichzeitig gehört es ja zu unserem Grundwissen, vom kleinen Vers, der, den wir alle kennen. Wir wissen so, das könnte man jetzt bei Ich glaub's machen können, gell? Ich glaube, es ist jemand davon, ich glaube es. Ein paar Junge, die sind unten und machen Kinderbetreuung. Aber da kommen wir als Menschen an mit einem Paket, wo wir wissen, da kommen wir mit nicht in dieses ewige Reich rein. Und dann kann ich es da abladen, weil er es dort bezahlt. Und dann wird plötzlich dieses Leiden bekommt eine neue Perspektive. Weil von dort aus, weil das dort war, wir dorthin kommen. Ja, das kennen wir alle, gell? Aber die Dimension, die dahinter steht, und auch dieser Vers, ihr habt unten die Jugendräume stehen, denn Gott hat die Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und für Jesus war das ja auch krass. Er wusste, ich gehe dahin, ich gehe diesen Leidensweg. Und dass plötzlich das Leiden, der Tod, der Schmerz, das Elend plötzlich nochmal eine Seite hat, die größer ist, wie das, was ich hier in meiner jetzigen Wirklichkeit wahrnehme. Das ist genau das, was uns hier diese Verse zeigen wollen. Ich komme dahin, ich brauche diesen Perspektivwechsel. Und jetzt ist es Zeit, Jesus zu sehen, wie er das gemacht hat. Und gleichzeitig kommt dann danach, nach diesen Versen, diese Herausforderung an uns, dass wir ihm nachfolgen. Und nachfolgen ans Kreuz. Also, ich glaube es mäßig, wenn jetzt so ein paar da sitzen, dann ist das ganz schön herausfordernd, so in der Art von, jo, das wird gar nicht so leicht. Das heißt ja, für uns, vielleicht ist unser Weg auch ins Leiden. Das ist schwer, Jesu nachzufolgen. Und auch das kann eine unglaubliche Erschwernis für uns sein, dass eben dieses Nachfolgen nicht so leicht ist. Und gleichzeitig ist dieser Weg, den Jesus uns vorbahnt, eine Hilfe auf diesem Nachfolgen. Seinem Beispiel hinterher. Wir haben hier eine Seite, die wir jetzt sehen. In Jesus' Geschichte war es das, dass das Leiden dort ist am Kreuz. Das andere sehen wir noch nicht. Das, was vielleicht hinter diesem Leiden stehen kann. Und er sagt je, so jetzt kommt Jungs, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, das soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Nachfolgen heißt sich entscheiden. Und jetzt ist das Spannende bei dieser Nachfolge und diesem Leiden, was das für mich bedeutet. Heißt, vielleicht habe ich manchmal genauso Zweifel, dass ich sage, hey, wie kann denn das denn noch gut werden in meinem Leben? Jetzt habe ich mich für das entschieden, mit Jesus zu gehen. Und ich erlebe Leiden. Ich lebe Zeiten, wo es schwer ist, wo ich keinen Sinn sehe. Mir ist eine Geschichte vom Brookham, vielleicht habe ich die auch schon mal erzählt, im Kopf von einem Flüchtling, der bei uns auf dem Brookham war. Der kam zu mir und hat gesagt, ich bin Christ. Also der kam aus Afghanistan. Und dann sagt er, ich habe da, und es war ziemlich schwierig, ihn zu verstehen, gebrochenes Deutsch, aber er hat gesagt, ich habe eine Frage an dich. Wie ist das mit dem Vergeben? Und dann erzählt er mal seine Geschichte und erzählt, dass seine Mutter und seine ganze Familie Christen waren in Afghanistan und bedroht wurden. Aber sie sind nicht geflohen, sondern sind dort geblieben. Sie haben gesagt, unser Ort ist hier, unser Platz, unsere Nachfolge ist hier. Wir machen hier Gottesdienst, denn wir laden hier Muslime ein, Jesus kennenzulernen. Geendet hat diese Geschichte, dass 2-3 Bomben in den Gottesdienst flogen und seine ganze Familie tot war. Und dann stehen wir da und verstehen es nicht mehr. Ja Gott, was machst du da? Wie soll denn das bitte jetzt zum Segen werden? Wie soll denn das bitte jetzt noch gut ausgehen? Und tut mir bitte einen Gefallen, wenn Menschen da sind, die Schweres erleben, dann sag bitte nicht gleich, ah, das wird schon für was gut sein. Sorry, das kann man nicht. Der Verlust, der hier erlitten ist, den wiegt erstmal nichts auf. Vielleicht am Ende der Zeit, wenn wir bei Jesus sind, dann wird da vielleicht wieder was sein. Und das glaube ich. Und das ist meine Hoffnung, dass ich es verstehen werde. Und gleichzeitig möchte ich aber auch diese Hoffnung halten und sagen, hey, wir haben einen Gott, der es uns, der vorgegangen ist. Dass auch in dem, was da passiert, auch in dem, was diesem jungen Christen dort in Afghanistan passiert ist, dass Gott größer ist als dieses Leid. Dass ich klagen darf. Hiob, einer meiner Favorites immer noch, dass ich klagen darf. Und das finde ich eine wichtige Geschichte in diesem Ganzen. Aber dieses Nachfolgen, ich sag mal, in Deutschland ist es nicht so wie bei diesem jungen Mann in Afghanistan, dass wir Angst haben müssen, dass heute jetzt eine Bombe hereinfliegt, weil wir einen Gottesdienst halten. Sagen wir vielleicht, ja, bei uns ist ja Nachfolge easy. Aber auch bei uns gibt es manche Nachfolge, die uns schwerfällt. Zu sagen, Jesus, ich stehe zu dir. Ich stehe zu dir, auch wenn ich es gerade nicht mehr verstehe. Wenn ich ganz große Fragezeichen an dir habe. Aber ich stehe zu dir. Und da eine Einladung, heute auch drüber nachzudenken, hey, wo sind denn vielleicht bei dir die Punkte, wo Jesus dich herausfordert, auch in Wagnis zu gehen. In Wagnis in deinem Leben zu gehen und was auf dich zu nehmen, wo du erstmal denkst, boah, das geht jetzt nicht steil. Es geht mir hier nicht darum, eine Theologie zu verbreiten, wie das früher manchmal war, dass man gesagt hat, der tiefe Weg ist der gute Weg. Also, das nicht. Es kann manchmal der tiefe Weg tatsächlich der gute Weg sein, aber nicht automatisch. Ich glaube, wir müssen fragen, Gott, wo ist mein Weg für mich, für dir? Und sich diese Frage auch wieder zu stellen und offen zu sein, was Gott hier sagt. Und dazu habe ich euch ein paar Fragen mitgebracht. Ich würde gerne ein, zwei Minuten haben, wo ihr diese Fragen auf euch wirken lassen könnt. Und überlegt, wo Nachfolge für euch eine Sache ist. Was muss bei dir sterben, damit ein neues Leben aufbrechen kann? Was lässt du zurück? Was ist dein nächster Schritt? Wo fordert dich Jesus heraus, auf ihn zu vertrauen? Nimmst du seine Einladung an? Ich merke, ich muss es immer wieder tun. Das ist nicht mit einmal bei Ich glaub's getan. Ich wünsche dir, dass du seine Einladung einnehmen kannst. Das heißt nicht, dass es leicht ist. Und das ist das Schöne an dieser Geschichte, dass die ganz ehrlich ist. Auch ehrlich, wie das mit Jesus einherging. Ich habe geschrieben, Hirn gegen Herz. An dieser Geschichte, an dieser Stelle bei Johannes wird jetzt erzählt, er sagt, jetzt ist meine Seele betrübt. Dem geht's nicht gut. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Jetzt könnte man das so interpretieren, dass man sagt, hey Jesus, da geht er wehenden Fahnen rein, hat überhaupt kein Problem. Er sagt halt ein bisschen für uns, er ist ein bisschen betrübt. Aber Tatsache ist, dass das wahrscheinlich zu einer Zeit war, wo er diesen Kampf vielleicht auch schon durchkämpft hatte. Wir wissen, wie er im Garten Gethsemane stand und genau das gebetet hat. Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Der weiß, wie schwer das ist. Und das ist für mich ein Trost, dass dieser Jesus einer ist, der mitleidet. Der weiß, was es bedeutet, vor diesem Berg zu stehen, wo einem alles übermannt. Das weiß er. Und gleichzeitig hält er sich, also so scheint es mir hier, er sagt sich, das sollte ich das sagen. Und er ruft sich in Erinnerung, was sein Auftrag ist, nämlich diese Perspektive zu haben, hey, mein Kreuz da oben, dass ich da hänge, das verändert alles. Das verändert alles für alle Menschen. Denn dann ist dem Tod die Macht genommen. Tod, wo ist dein Stachel? Und sticht er heute noch. Aber den Horizont zu haben, darüber hinaus, das ist das, was Evangelium ist. Es tut heute unglaublich weh, wenn wir jemanden verlieren. Unglaublich weh. Aber das ist unsere Hoffnung als Christen, dass wir sie wiedersehen. Und da wird Himmel viel realer. Und zu sehen, dass Jesus auch in diesen Kämpfen stand und dass er da nicht alleine drin stand, sondern dass er seinen Vater braucht, der ihm sagt, ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn abermals verherrlichen. Er ging nicht alleine und du gehst auch nicht alleine. Das ist das, was Jesus gesagt hat, hey, wir gehen diesen Weg, er ist ihn vorgegangen, aber ich gehe mit dir mit in die Dunkelheit hinein. Psalm 23, ins Tal der Todesschatten. Und ich gehe mit, auch wenn du nur das Klopfen meines Stabes hörst. Und ich habe diesen Weg auch schon beschritten. Und das wünsche ich euch, dass ihr das in eurer Nachfolge, wo auch immer sie euch hinführt, erleben dürft. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen werde. Ich rede gerade leicht, weil ich nicht drin stehe. Aber ich möchte mir sagen und ich möchte diesen Perspektivwechsel haben in Gottes Realität, weil es mir einen Weg zeigt, wie ich auch hier durchkomme. Wir haben eine Hoffnung, die geht weit darüber hinaus. Ich möchte gern beten.